zusammen, willkommen zu meinem Podcast über erneuerbare Energien und das Hochschulleben. Im zweiten Teil unserer Reihe zu den Abschlussarbeiten möchte ich heute über das zentrale Element der Literaturrecherche sprechen. Also wie recherchiert, wie sucht man nach Literatur, die man für eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit oder auch eine Doktorarbeit braucht? Welche Arten der Quellen gibt es? Welche kann man nutzen? Welche dienen der Informationsquelle, aber sind eigentlich keine wissenschaftlichen Quellen, die man heranziehen kann und zitieren kann in einer Abschlussarbeit? Dann möchte ich auch noch darauf eingehen, wie man sich eine Literaturdatenbank aufbaut, also welche Tools man da verwenden sollte. Und dann natürlich im zweiten Teil, wie liest man eigentlich eine wissenschaftliche Publikation? Wie erfasst man die wesentlichen Inhalte? Auch da gibt es so ein paar allgemeine Hilfen, Regeln, die man beachten sollte, um sich in wissenschaftliche Arbeiten einzulesen und die Kernaussage zu erfassen. Ja, und ganz am Schluss geht es natürlich um die Frage, wie viel Zitate braucht man eigentlich in einer wissenschaftlichen Arbeit, die man verfasst am Ende seines Studiums. Häufige Frage, die ich von Studierenden gestellt bekomme, auch das möchte ich im Rahmen dieser Podcast-Folge beantworten. Steigen wir ein, also die Literaturrecherche ist eigentlich die grundlegende Basis für eine wissenschaftliche Abschlussarbeit. Also man muss ja seine akademische Arbeit am Ende des Studiums, ob das jetzt die Bachelorarbeit ist oder die Masterarbeit oder dann sogar natürlich auch die Doktorarbeit, einordnen in den wissenschaftlichen Kontext. Dazu muss man natürlich wissen, was haben andere Forschungsgruppen oder Forschergruppen gemacht, was haben die publiziert, was ist Stand der Forschung und Stand der Technik. Das gilt es zu recherchieren, das gilt es darzustellen. Dazu muss man zu Beginn der Arbeit natürlich erstmal Literatur suchen. Da gibt es entsprechende Suchmaschinen. Der erste Teil, den man berücksichtigen sollte, oder der erste Punkt, den ich jetzt vielleicht diskutieren möchte, ist, welche Arten von wissenschaftlicher Literatur gibt es, die man für Abschlussarbeiten verwenden kann. Die Hauptart der Literatur ist der Artikel, im Englischen Article, teilweise auch Paper genannt im Deutschen, also ein Zeitschriftenartikel aus einem wissenschaftlichen Journal. Das ist also jetzt keine Zeitschrift, wie man sie am Bahnhof kaufen kann, sondern tatsächlich ein wissenschaftliches Journal von einem hochrangigen Wissenschaftsverlag, in dem dann die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Ergebnisse in sehr kompakter Form präsentieren, darstellen, und dann kann man Zugriff bekommen auf diese Artikel. Diese Artikel sind in der Regel, durchlaufen die ein sogenanntes Peer-Review-Verfahren. Das heißt also, dass man einen Artikel einreicht, ein Manuskript. Das wird dann anonym von sogenannten Reviewern geprüft. Die gehen also dann die Inhalte durch, die Ergebnisse durch, plausibilisieren die Ergebnisse, geben kritische Rückmeldungen, die man dann einarbeiten muss, überarbeiten muss, sodass man damit einen hohen wissenschaftlichen Standard erreichen kann, sodass man dann bei hochrangigen Journalen sicher sein kann, dass die Ergebnisse, die in einem solchen Artikel veröffentlicht sind, auch von hoher wissenschaftlicher Qualität sind. Auch da gibt es natürlich schwarze Schafe. Es gibt eine ganze Reihe an Journalen, die sehr niedrige wissenschaftliche Qualität haben. Denen geht es im Geschäftsmodell tatsächlich darum, schnell Leuten die Möglichkeit zu geben, zu publizieren. In der Regel gegen die Zahlung eines Geldbetrags. Da muss man als junger Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin ein bisschen aufpassen, dass man nicht in die Richtung recherchiert und dann auf solche Journale trifft, hereinfällt. Da sollte man sich immer noch mal dann Hilfe holen aus der Bibliothek oder von seiner Betreuerin oder seinem Betreuer. Zweite Quelle ist dann das Buch, also eine Monographie. Das kann ein Lehrbuch sein, insbesondere wenn es um Grundlagen geht, aber natürlich auch ein Fachbuch. Und darüber hinaus gibt es dann noch den Buchbeitrag. Das heißt, also wir haben einen Herausgeber eines Buches und die einzelnen Kapitel sind dann verfasst worden von unterschiedlichen Autorinnen und Autoren zu verschiedenen Themen. Das sind also auch Quellen, diese Buchbeiträge dienen dann auch als wissenschaftliche Quelle in einer Abschlussarbeit. und durchlaufen in der Regel auch einen wissenschaftlichen Qualitätssicherungsprozess. Weitere zentrale Quelle, kommt so ein bisschen auf das Fachgebiet an, also die Artikel in den Journalen, diese Paper, die sind typischerweise in der Naturwissenschaft die Quelle der Wahl. Im Informatikbereich zum Beispiel ist das dann eher im Bereich der Konferenzen. Das sind dann sogenannte Proceedings, dass man auf einer wissenschaftlichen Konferenz neben einem Vortrag auch noch einen Beitrag veröffentlicht in dem Konferenzband, der typischerweise natürlich digital nur vorliegt, gar nicht gedruckt oder nicht immer gedruckt vorliegt. Und auch dort gibt es dann ein entsprechendes Review-Verfahren, um die wissenschaftliche Qualität sicherzustellen in diesem Beitrag der Konferenz. Schließlich gibt es noch die wissenschaftliche Studie. Das ist also eine Herausgeberschaft von einem oder mehreren Autoren, die ja, einen Beitrag veröffentlichen. Das läuft dann über die Institutswebseite, zum Beispiel die Webseite der Universität. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass es dort auch entsprechend einen hohen wissenschaftlichen Anspruch hat. In der Regel sollte es so sein, dass wenn jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über ihre Hochschulwebseite solche wissenschaftlichen Studien publizieren, dann kann man davon ausgehen, dass dort ein entsprechend hoher wissenschaftlicher Standard eingehalten wird. Aber es können jetzt auch Unternehmen, NGOs, also nicht Regierungsorganisationen können auch solche Studien veröffentlichen, den Auftrag geben. Da muss man ein bisschen aufpassen, denn die bekommen natürlich sehr schnell dann so eine Marketing-Einfärbung. Die kommen gegebenenfalls zu Ergebnissen, die im Sinne des Auftraggebers oder des Geldgebers sind. Von daher sollte man bei wissenschaftlichen Studien immer sehr kritisch sein, was die wissenschaftliche Qualität angeht. Denn ansonsten ja, disqualifiziert man sich quasi mit seiner eigenen Arbeit, wenn man Quellen zitiert, die unwissenschaftlich sind. Was man beachten muss jetzt bei einer Abschlussarbeit, dass man nur Quellen zitieren kann, die auch veröffentlicht sind. Das klingt jetzt immer trivial, heißt aber zum Beispiel, dass man andere Bachelor- oder Masterarbeiten nicht zitieren kann in seiner eigenen Arbeit, weil diese Arbeiten in der Regel nicht veröffentlicht sind. Die haben natürlich auch einen wissenschaftlichen Anspruch. Der ist sicherlich nicht so hoch, sodass es da keine kein sehr, sehr hohen wissenschaftliches Niveau gibt. Da muss man halt drauf achten. Und sie sind halt nicht für die Allgemeinheit verfügbar, weil die dann typischerweise nur über die eigene Hochschulbibliothek zugreifbar sind. Typischerweise dann auch nicht in digitaler Form für die Allgemeinheit, sodass das eine Quelle ist, die nicht zitierfähig ist, weil sie einfach von Dritten, die die eigene wissenschaftliche Arbeit dann lesen würden, die Abschlussarbeit dann in den Händen haben, nicht, also diese Quelle könnte nicht geprüft werden, sodass das also keine Quelle ist, die man zitieren kann. Es sind nur Quellen zugelassen in der Zitation, die man dann zitiert, die für alle oder für die Allgemeinheit frei abrufbar sind. Das kann auch hinter einer Paywall sein. Das heißt also, die wissenschaftlichen Journale, die Top-Journale, die sind alle kostenpflichtig. Die Hochschulen und Universitäten haben typischerweise ein Abo von diesen wissenschaftlichen Journalen, sodass man dann als Studierender Zugriff bekommt auf diese Journale. Aber Abschlussarbeiten, Bachelor- oder Masterarbeiten, die sind nicht für die Allgemeinheit verfügbar. Manchmal werden die veröffentlicht über die universitätseigene Literaturdatenbank oder die Bibliotheksseite. Aber das reicht nicht aus, um als Quelle, als allgemeine Quelle anerkannt zu werden. Was man bei Dissertationen noch beachten muss, die sind von hoher wissenschaftlicher Qualität. Die sind in der Regel auch veröffentlicht. Die kann man zitieren. Das ist möglich. Typischerweise gibt es aber dann aus der Dissertation heraus nochmal eine weitere Publikation in einem Konferenzband oder in einem als Artikel in einem Journal, sodass man diese Quelle zitieren sollte, nicht die Originaldissertation. Das ist in der Regel dann der bessere Weg. Was man nicht zitieren kann, auch das sieht man dann regelmäßig bei Abschlussarbeiten, Internetseiten, Internetquellen, Zeitungsartikel oder gar Wikipedia, Lexika kann man auch nicht zitieren, weil da der Autor des Beitrags nicht eindeutig identifiziert werden kann. Bei Wikipedia kann irgendwas stehen, da gibt es zwar auch ein grundlegendes System der Qualitätssicherung, aber da jeder diese Artikel verändern kann, gibt es da auch keine, nicht den wissenschaftlichen Standard, den man erwartet an eine wissenschaftliche Quelle, sodass auch diese Quellen wegfallen, wenn man nun eine eigene Bachelor- oder Masterarbeit schreiben will. Nächster Punkt ist jetzt die Recherche in Datenbanken. Das heißt also, wenn man jetzt zu seinem Abschlussarbeitsthema Informationen braucht, Quellen braucht, da sucht man über die einschlägigen Online-Datenbanken. Da gibt es also, Google bietet was an, auch Microsoft hat so ein Academic Search, also eine Suchmaschine. Die großen Verlage, Elsevier zum Beispiel, hat auch eine entsprechende Suchmaschine, dass man darüber wissenschaftliche Quellen gezielt suchen kann, die in der Regel frei sind. Das heißt, wonach sucht man? Man gibt den Titel eines Artikels ein, man gibt Schlagworte ein, die man braucht für seine Arbeit, weil die wissenschaftlichen Artikel typischerweise verschlagwortet sind, sodass man dann, ähnlich wie man das jetzt von den klassischen Suchmaschinen bekommt, auch kennt, eine Liste an Übersicht von passenden Artikeln angezeigt bekommt, die man sich dann ansehen kann, die man dann mit einer Kurzzusammenfassung kriegt man einen ersten Eindruck, was ist der Inhalt des Themas, passt das zu dem, was ich eigentlich suche. Man muss natürlich beachten, dass solche wissenschaftlichen Artikel in der Regel englischsprachig sind, weil die Wissenschaftssprache in den meisten Fachgebieten natürlich Englisch ist, also insbesondere in den Ingenieurs- und Naturwissenschaften ist natürlich Englisch die Hauptpublikationssprache, sodass man auf Deutsch wissenschaftliche Studien vielleicht findet, aber die hochwertigen wissenschaftlichen Publikationen sind natürlich nur auf Englisch verfügbar. Man muss also als Jungwissenschaftler oder Jungwissenschaftlerin entsprechend sich in die englische Fachsprache und die Wissenschaftssprache so ein bisschen einarbeiten, um den Einstieg in das Erarbeiten von Drittwissen zu schaffen. Der erste Schritt sollte dann sein, dass man dann diese Quellen, die man dann identifiziert hat, bei denen man sagt, die könnten ganz interessant sein, die Schlagworte passen, dass das Abstract, also die Kurzzusammenfassung, klingt auch vom Inhalt her, dass das ganz gut zu dem gesuchten Thema passen könnte, dass man diese Artikel dann in einer Literaturdatenbank einträgt, zusammenfasst. Das kann ganz rudimentär, könnte das eine Excel-Tabelle sein, aber es gibt auch eine ganze Reihe an freier Software, die solche Quellen verwalten kann, sehr, sehr elegant und sehr, sehr einfach. Man trägt die wesentlichen Informationen ein, dazu zählen natürlich die Autoren. Es geht um welches Journal ist es, die Schlagworte trägt man ein. Man hat natürlich den Titel, der Verlag oder das Journal wird mit angegeben. Man gibt noch entsprechende, man kann das PDF noch herunterladen und dann verlinken, dass ich also in meiner Literaturdatenbank, in meiner Software auf den Eintrag klicken kann und dann auf das Original-PDF-Dokument direkt zugreifen kann. Sehr elegant ist es natürlich, wenn es eine Cloud-Lösung gibt, weil man dann den Zugriff von überall her hat und nicht das nicht nur lokal auf seinem eigenen Rechner hat. Diese Literaturverwaltungssoftware hat normalerweise auch eine Schnittstelle zu den typischen Schreibprogrammen, also ob das jetzt Word zum Beispiel ist oder auch LaTeX, da gibt es entsprechende Schnittstellen, dass man dann aus dieser großen Datenbank, das ist eigentlich nur eine große Tabelle ist, dass man dann dort diese Quellen sich herausziehen kann und dann in seiner Arbeit entsprechend zitieren kann. Durch einen Mausklick kann man da die Verknüpfung setzen und das Schreibprogramm kann dann auch automatisch das Literaturverzeichnis am Ende seiner Arbeit dann anlegen. Da muss man sich nicht selber drum kümmern. Das funktioniert weitestgehend automatisiert. Das ist ein bisschen Arbeit, diese Literatur immer einzupflegen. Da muss man sich so ein bisschen so zwingen, dass man das so vernünftig und gründlich macht. Das rächt sich sonst, wenn man da so ein bisschen schlurig arbeitet. Von daher meine Empfehlung, das tatsächlich sehr konsequent zu machen, wenn man interessante Artikel oder Beiträge identifiziert hat, die direkt ablegen in der Datenbank. Meistens reicht es, wenn man den Schlagwort oder die sogenannte DOI hat, also das ist die Digital Object Identifier, eine eindeutige ID für die Identifikation von wissenschaftlichen Artikeln. Wenn man die kennt, kann man automatisch oder kann solche Literaturverwaltungssoftware sämtliche Quellangaben sich automatisch aus dem Internet zusammensuchen, trägt die dann ein und dann hat man sie sofort verfügbar in seiner Datenbank. Das ist tatsächlich sehr elegant und sehr nützlich. Wenn man dann also die Literatur recherchiert hat, das kann dann sehr schnell gehen, dass man da doch einige 10, 20, vielleicht 50 Literaturquellen hat. Im Laufe seiner Arbeit hängt natürlich ein bisschen davon ab. Bei der Bachelorarbeit sind es ein paar weniger Quellen, bei der Masterarbeit werden es dann schon mehr und in der Dissertation, also der Doktorarbeit, werden es dann noch mal ein paar mehr. Geht es dann daran, die Literatur zu lesen, zu sichten. Da gibt es verschiedene Wege, Verfahren oder Tipps, wie man das machen kann, wie man eine wissenschaftliche Arbeit liest, um die Kernaussagen zu erfassen, die wichtigsten Ergebnisse zu erfassen, die man dann ja braucht und verarbeiten muss in seiner Arbeit, um seine eigenen Ergebnisse aus der Abschlussarbeit damit zu referenzieren, dagegen zu halten, zu bewerten. Das heißt, man muss natürlich die entsprechend gute Literatur identifizieren. Es gibt verschiedene Konzepte. Ich denke, ein gutes Vorgehen, das ist von Robinson aus den 70er Jahren, das SQ3R-Konzept, also Survey, Question, Read, Recite, Review. Das heißt, was macht man? Man verschafft sich erst einen Überblick über die Arbeit, stellt sich selber ein paar Fragen, die man dann an den Text hat, fängt dann an, den Text sehr genau zu lesen, kommentiert dann den Text mit eigenen Worten und vertieft dann den Text. Das ist halt dieses fünfstufige Verfahren, was eigentlich ganz gut klappt. Am Anfang, wenn man noch nicht so erfahren ist im Lesen von wissenschaftlichen Arbeiten, braucht man viel Zeit, um dort reinzukommen. Wenn man erfahrener ist, dann kann man Texte sehr schnell überfliegen und kriegt einen sehr schnellen Eindruck, ist das eine Quelle, die mich interessiert oder ist das eine Arbeit, die ich erstmal nach hinten anstellen kann, weil sie dann doch nicht die Inhalte hat, die ich brauchen kann. Erster Schritt, egal ob das jetzt bei einem wissenschaftlichen Artikel ist, bei einem Konferenzband oder auch bei einem Buch, man will ja sehr schnell erfassen, ist das jetzt eine Quelle, die für mich Relevanz hat oder nicht, geht es tatsächlich darum, sich so einen Überblick zu verschaffen, der mir als junger Wissenschaftlerin hilft einzuschätzen, brauche ich die Quelle, muss ich tiefer einsteigen oder lege ich die erstmal zur Seite. Das heißt also, man liest das Abstract, die Kurzzusammenfassung, greift sich immer so die ersten Sätze der Absätze raus, also das sogenannte Querlesen des Artikels. Das heißt, man guckt sich mal die Abbildungen an, diese Figures im Englischen. Was erzählt mir in Anführungszeichen die Bildergeschichte des Artikels, um da schon mal die wesentlichen Kernaussagen rauszuziehen? Und dann ist es typischerweise bei sehr guten wissenschaftlichen Artikeln, dass immer so der erste Satz eines Absatzes, der ist quasi immer so die Quintessenz des Inputs, der gegeben wird, sodass man dann sehr schnell bei diesem Querlesen einen Eindruck bekommt, was gibt mir der Artikel, welche Kernaussagen haben wir, was ist die sogenannte Take-Home-Message sozusagen. Zweiter Schritt ist dann, dass das Question, also die Questions, Fragen stellen. Die sollte man dann ruhig auf ein Blatt Papier schreiben, auf Notizzettel, das kann auch digital natürlich passieren, dass man dann sagt, also was sind jetzt so die Kernaussagen der Publikation, was sind die Kernaussagen in den Kapiteln eines Buches, welche Fragen werden in dem Kapitel, in dem Artikel beantwortet und natürlich, wie helfen diese Ergebnisse meiner wissenschaftlichen Arbeit weiter? Ich habe einen Titel, ich habe ein Arbeitsthema für meine eigene Arbeit und dann sich selbst die Frage stellen, wie hilft mir jetzt diese Publikation weiter zur Beantwortung meiner eigenen wissenschaftlichen Fragestellung, die ich beantworten möchte. Also dieser Schritt sollte auch jetzt nicht länger als 5 Minuten dauern, das auch sehr schnell, stichwortartig kurz notieren und damit hat man dann schon einen sehr guten Eindruck. Und diese Fragen helfen dann im dritten Schritt, dem Schritt Read, die Publikation ausführlich umfassend zu lesen. Das dauert natürlich lange, vor allem wenn man ein Buch hat, was man jetzt komplett braucht, weil das sind dann wahrscheinlich eher Kapitel oder Teile von Kapiteln, die man dann verarbeiten möchte, dann geht es darum, wirklich zu lesen. Vor allem natürlich dann die englischsprachigen Texte. Man muss also in diese englische Wissenschaftssprache mit den Fachbegriffen einsteigen. Auch da hilft es immer nochmal, sich die Vokabeln, die Fachtermini anzueignen, vielleicht mal zu notieren, mit Übersetzungsmaschinen kompliziertere Inhalte sich dann auf Deutsch übersetzen zu lassen, um den Einstieg zu gewinnen. Ja, dann macht man sich Notizen, also liest den Text, kommentiert den. Das geht ja digital mittlerweile ganz elegant, dass es da die Software gibt, um dort eigene Kommentare zu ergänzen. Immer vor dem Hintergrund der Fragen, die man an den Text hat, um seine eigenen Fragen beantwortet zu bekommen. Sodass man dann am Ende, wenn man sich die Mühe gemacht hat, den Text, die Ergebnisse vollständig erfasst hat und auch einschätzen kann, wie man diese Ergebnisse nun verarbeiten kann in seiner eigenen Arbeit. Vierter Schritt, das Recite, also dass man dann versucht, in seinen eigenen Worten ganz kurz und knapp die Quintessenzen herauszuarbeiten, aufzuschreiben, dass man also jetzt bei einem Journalbeitrag, also einem Paper oder einem Konferenzbandbeitrag zu jedem Absatz kurze Stichpunkte macht, was steht drin, was will mir der Absatz sagen, was ist die Quintessenz in diesem Absatz, sodass man daraus dann jederzeit schnell ablesen kann, was will der Autor, was will die Autorin mir entsprechend sagen. Wenn man dann diesen gesamten Artikel, den Beitrag rezipiert hat, dann geht es in den letzten Schritt, in den Review-Prozess. Das heißt, dass man sich dann nochmal seine Notizen zusammenfasst, eine eigene Zusammenfassung schreibt, die wesentlichen Inhalte heraushebt, markiert, die wichtigsten Abbildungen auch nochmal kurz zitiert, sich vielleicht rauskopiert in ein Dokument, dass man da entsprechende Informationen hat. Das dient dann auch, wenn man später diese Literaturquelle nochmal rauszieht, dann braucht man sie nicht mehr komplett lesen, sondern guckt sich seine eigenen Notizen an, hat dann entsprechende Informationen schnell bereit, ist sehr schnell wieder drin und weiß auch, wo man dort entsprechend suchen muss, um diese Angaben zu erfassen. Sodass man dann damit eigentlich einen sehr schönen und guten Überblick hat über diese Quellen. Das ist mühselig, das kostet viel Zeit, das ist aber ein ganz entscheidender Punkt der wissenschaftlichen Arbeit, dass man einen sehr guten Überblick darüber hat, was die Literatur von Dritten sagt, wie der Stand der Forschung ist, um das in seiner eigenen Arbeit entsprechend verarbeiten zu können. Eine zentrale Frage ist natürlich immer, wie viele Quellen muss ich jetzt lesen, wie viel muss ich erfassen, was muss man jetzt integrieren? Da gibt es natürlich jetzt keine klaren Vorgaben. Man kann sich so grob als Richtwert überlegen oder merken, dass man bei klassischen empirischen Arbeiten, also ob es jetzt so eine experimentelle Arbeit ist, so eine theoretische Arbeit, ungefähr, 0,5 oder also für zwei innerliche Seiten brauche ich eine Quelle, also 0,5 Quellen pro inhaltlicher Seite. Habe ich jetzt eine Arbeit, die ich schreibe im Bereich der Literaturrecherche, des Reviews, wo ich also verschiedene Arbeiten miteinander vergleichen will, diese kompilatorischen Arbeiten. Da brauche ich natürlich deutlich mehr wissenschaftliche Quellen, da bin ich so bei 2 bis 3 Quellen pro inhaltlicher Seite. Das heißt also bei einer Bachelorarbeit im empirischen Bereich, die hat ja so eine empfohlene Seitenzahl, liegt so im Bereich von 40 bis 60 Seiten, können auch mal mehr sein, aber eigentlich sollte eine Bachelorarbeit in der Größenordnung von 40 bis 60 Seiten landen. Da brauche ich dann so zwischen 15 und 25 wissenschaftlichen Quellen, die ich dann zitiere. Bei diesen kompilatorischen, also diesen vergleichenden Arbeiten, habe ich natürlich einen Faktor 4. Das sind dann deutlich mehr Quellen, die ich dann nutzen muss. Bei der Masterarbeit entsprechend auch da die klassischen empirischen Arbeiten, also auch da wieder eine experimentelle Arbeit, eine Arbeit in einem Unternehmen, um Problemlösungen zu erarbeiten und wissenschaftlich auszuarbeiten. Auch da Masterarbeit im Bereich 60 bis 80 Seiten, will ich mal sagen. Dann hat man da zwischen 25 und 35 wissenschaftliche Quellen, die man dort zitieren sollte. Da hat man so eine grobe Hausnummer, in welche Richtung es gehen sollte. Und da sollte auch kein Problem sein, da eine entsprechende Menge an wissenschaftlichen Quellen zu finden. Dadurch, dass man ja ja, nicht bei Null anfängt, sondern im Unternehmen oder auch an einem Institut, an der Universität, gibt es ja schon Vorarbeiten. Da gibt es eine ganze Reihe an Quellen, auf die man schon zugreifen kann, Literaturdatenbanken, die man hat. Oder auch das, was eigentlich sehr gut funktioniert, ist, wenn man eine gute Quelle hat, guckt man nach, von wem wird diese Quelle auch noch zitiert. Diese Informationen geben einem die Suchmaschinen an, dass man dann gucken kann, diese Arbeit, wenn die von vielen zitiert wird, dann wird sie wahrscheinlich schon gut sein. Das ist immer so ein Marker, um zu entscheiden, ist das eine wichtige Quelle. Und dann kann man halt recherchieren über die Suchmaschinen, diese Literatursuchmaschinen, wer hat diese Arbeit noch zitiert und kann sich dann auch dort diese Quellen nochmal ansehen, gucken, helfen diese neueren Quellen mir weiter, sodass man sich da so ein bisschen langhangelt und dann so einen ja, großen Strauß an wissenschaftlichen Quellen sich zusammenstellen kann, weil die einfach alle miteinander verknüpft sind über die Zitationen. Das geht eigentlich sehr elegant und die Suchmaschinen und auch die Literaturdatenbanken bieten da entsprechende Tools an, um da diese Verknüpfung auch direkt aufzulösen und man sich dann da von Quellen zu den Quellen entlanghangeln kann. Ja, das heißt also, damit hat man ja, diesen wesentlichen Teil geschafft. Die Quellen, wo kommen die dann vor in der Abschlussarbeit? Wo werden die dann primär zitiert? Das ist auf der einen Seite in der Einleitung, also dem ersten Teil, dem ersten Kapitel einer wissenschaftlichen Abschlussarbeit, wo man in das Thema einführt, die Fragestellung darstellt, den Stand der Forschung darstellt. Da werden natürlich dann die entsprechenden Quellen zitiert, indem man dann die Quelle nennt und dann jetzt in der Abschlussarbeit ja, 2-3 Sätze zu den Kernaussagen schreibt, vielleicht einen ganzen Absatz, wenn es eine wichtige Quelle ist, um dem Leser, der Leserin der eigenen Arbeit dann einen Eindruck zu vermitteln, was ist jetzt der Stand der Forschung, wo steht die Forschung an der bei der Fragestellung, um auch daraus dann ableiten zu können, wo ist die Lücke noch in der Forschung, was will man jetzt mit seiner eigenen Arbeit darstellen, welcher Fragestellung möchte man da nachgehen, das ist dann ein ganz entscheidender Punkt, sodass man dann in der Einleitung diese Quellen alle schon zitiert, jetzt nicht einfach nur für eine Liste macht, eine Tabelle hat, sondern wirklich jede Quelle, die wichtig ist, auch entsprechend ja, kurz beschreibt, was ist so die Kernaussage, die Quintessenz dieser Quelle. Vielleicht auch eine kritische Anmerkung macht, wenn die Quelle vielleicht Ergebnisse hat, die nicht ganz zu den eigenen Ergebnissen und Erwartungen passen. Aber das ist so der Teil in der Einleitung. Im Methodenkapitel zitiert man natürlich entsprechend die Quellen mit den Methoden, die dargestellt werden. Das können Lehrbücher sein, in der Regel, wenn man jetzt so grundlegende Theorien darstellt. Ansonsten, wenn man jetzt aus Quellen Methoden verwendet, in was ich, Simulationsmodellen oder einen Versuchsaufbau, dass man da entsprechende Quellen zitiert. Im Ergebniskapitel hat man ja in der Regel keine Drittquellen, die man zitiert, weil man da ja seine eigenen Ergebnisse darstellt. Und dann hat man am Schluss noch in dem vierten Kapitel der Diskussion, da zitiert man dann wieder die Drittquellen, weil man dann seine eigenen Ergebnisse referenziert auf die Ergebnisse der Dritten. Man setzt seine Ergebnisse in den wissenschaftlichen Kontext, ordnet es ein, plausibilisiert seine eigenen Ergebnisse, sodass man dann ja beweisen, darlegen kann, dass seine eigenen Ergebnisse passen in den Forschungskontext. Da gehört natürlich dazu, dass die Quellen, die man im Diskussionskapitel zitiert, vorher in der Einleitung eingeführt wurden, damit man auch da die Referenzierung, den roten Faden in der Literatur Zitation hat, das gehört sich dann auch, dass da ein entsprechender Querverweis immer zu sehen ist. Und man kann in der Einleitung quasi auch schon vorgreifen auf das, was dann im Diskussionskapitel entsprechend genannt wird. Was heißt das also, wenn wir das jetzt zusammenfassen, bei der Literaturrecherche als einem der ja, zentralen Elemente der wissenschaftlichen Arbeit? Also man muss nach wissenschaftlichen Quellen recherchieren, dass man da keine unwissenschaftlichen Quellen hat. Der Einstieg kann sicherlich auch noch über deutschsprachige Quellen erfolgen. Da gibt es sicherlich auch einige gute für den Einstieg. Auch eine Bachelor-Masterarbeit kann man sich mal ansehen, durchgehen, die natürlich dann nicht zitieren, sondern da die sind quasi nur als Quelle nutzbar für weitere Quellen, die man dann vielleicht zitieren kann. Man trägt diese Quellen dann in seine eigene Literaturdatenbank ein. verknüpft diese, dann hat die Verschlagwortung, hat die elektronischen PDF-Dokumente dann verlinkt. Wichtig ist, dass man die wichtigsten Autoren, die wichtigsten Veröffentlichungen natürlich zu seinem Thema identifiziert, denn nichts ist unangenehmer in der Abschlussarbeit, als wenn man die wichtigsten Autoren, die wichtigsten wissenschaftlichen Forschergruppen nicht identifiziert hat. Das zeigt dann schon, dass man nicht ausreichend gut oder hinreichend gut recherchiert hat. Das gehört natürlich dazu, dass man da die wichtigsten Leute identifiziert. Aber das kann man dann mit seinem Betreuer, mit seiner Betreuerin natürlich eigentlich ganz gut absprechen, dass man während der Betreuungsphase immer mal wieder auch mit dem Literaturverzeichnis in eine Sprechstunde geht, dort das bespricht, darstellt, weil Professor oder Professorin einen sehr guten Überblick über die Literatur hat und dann auch nochmal Tipps geben kann, in welche Richtung man noch recherchieren sollte. Wichtig, wie gesagt, dass die Quellen den wissenschaftlichen Standards entsprechen, also keine populärwissenschaftlichen Texte oder Studien von nicht wissenschaftlichen Institutionen, sondern dass es wirklich Quellen sind, die einem hohen wissenschaftlichen Standard folgen. Dazu gehören, wie gesagt, vor allen Dingen die Artikel, Buchbeiträge oder Konferenzbandbeiträgen, sodass man dann am Ende seine 0,5 Veröffentlichung pro inhaltlicher Seite hat bei den empirischen Arbeiten. Das heißt also, wenn wir jetzt die Bachelorarbeit haben, dass du so zwischen 15 und 25, bei der Masterarbeit zwischen 25 und 35 Quellen haben. Naja, und dann am Ende natürlich das Erfassen, das Lesen der Publikationen, die man verarbeitet, dass man jetzt nicht einfach nur Quellen sammelt, sondern wirklich diese dann auch verstanden hat, integriert vernünftig in seine Abschlussarbeit, in der Einleitung, in dem Diskussionskapitel, um dann seine eigenen Ergebnisse, die man dann im späteren Verlauf der Abschlussarbeit oder dann auch der Dissertation produziert, dass man die dann fundiert verarbeiten kann. Wichtig natürlich auch, dass man immer wieder noch nach Literatur recherchiert. Das ist jetzt bei der Masterarbeit, die ja dann rund ein halbes Jahr läuft, oder dann vor allem auch bei der Promotion, die ja dann über mehrere Jahre läuft, entsprechend wichtig, immer wieder den aktuellen Stand der Publikationen zu haben. Bei der Bachelorarbeit sollte man am Anfang und dann zwischendurch nochmal gucken, gibt es vielleicht noch eine wichtige Publikation, die man da noch neu nutzen kann und möchte. Aber da muss man jetzt nicht kontinuierlich recherchieren, das läuft so ein bisschen immer nebenbei mit. Ja, und dann hat man eigentlich, wenn man jetzt so diese allgemeinen Hinweise beachtet, kann man eigentlich nicht viel falsch machen bei der Literaturrecherche. Das Thema wird häufig sehr stiefmütterlich behandelt, ist so ein bisschen mein Eindruck, weil es einfach mühselig ist und es kostet viel Zeit, diese Quellen zu lesen, zu verarbeiten, zu verschlagworten und kommentieren, um sie dann später in der eigenen Arbeit verarbeiten zu können. Das ist so ein bisschen, weil man einfach Informationen verarbeiten muss, dann macht das auch nicht unbedingt so viel Spaß. Umgekehrt ist es natürlich eigentlich ganz schön, wenn man seine eigenen Ergebnisse dann hat und die sich dann widerspiegeln in Publikationen von angesehenen Forschergruppen. Von daher sollte man sich die Arbeit auf jeden Fall machen, dort einzusteigen. Das gehört für eine sehr gute wissenschaftliche Arbeit einfach dazu, auch sich mit der wissenschaftlichen Literaturrecherche zu beschäftigen. Ja, also dann denke ich, haben wir den Überblick geschafft zum Thema der Literaturrecherche. Wir werden dann in weiteren Folgen dann uns dann damit beschäftigen, wie erfolgt es die Zitation, die Einbindung im Detail in einer wissenschaftlichen Arbeit, wenn wir uns dann in einer weiteren Podcast-Folge damit beschäftigen, wie schreibe ich denn jetzt eigentlich meine Arbeit, was ist da zu beachten. Dazu gehört natürlich dann auch das Einbinden der Literatur in die eigene Arbeit. Das habe ich jetzt schon ein bisschen angedeutet, aber darauf gehen wir dann noch mal etwas genauer ein. Der Teil war jetzt wirklich die Vorarbeit, das Erfassen, das Sammeln von Drittquellen, von wissenschaftlichen Arbeiten, die man in einem späteren Verlauf in seiner eigenen Arbeit einsetzen kann. Ja, dann sind wir auch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.